Deutschlandfunk Kultur Interview.
Der Nobelpreis für Medizin ist vergeben worden an William Kalin aus den USA, Peter Radcliffe aus Großbritannien und Greg Semenza aus den USA für ihre Entdeckung molekularer Mechanismen, mit denen Zellen den Sauerstoffgehalt wahrnehmen. Das ist heute also in Stockholm mitgeteilt worden, uns zugeschaltet aus Köln, der Deutschlandfunk Kultur Wissenschaftsjournalist Michael Lange. Herr Lange, hatten Sie diese drei auf dem Schirm, als Sie an den Medizin-Nobelpreis für dieses Jahr gedacht haben?
Nein, die hatte ich nicht auf dem Schirm. Ich habe mir 20 Namen aufgeschrieben, aber da waren sie tatsächlich nicht dabei. Wenn man jetzt rückblickend schaut, dann gehörten sie schon zum erweiterten Kreis, weil diese drei Wissenschaftler wirklich an Spitzenuniversitäten geforscht haben und einen sehr grundlegenden Mechanismus des Lebens erforscht haben. Jedes Tier, jeder Mensch, da muss jede Zelle genau wissen, wie viel Sauerstoff zur Verfügung steht. Ohne Sauerstoff funktioniert tierisches Leben überhaupt nicht. Und das ist sozusagen eine Grundeigenschaft der Biologie und damit der Medizin. Und wenn da was falsch läuft in dieser Sauerstofforganisation, dann können schwere Krankheiten entstehen. Naheliegend zum Beispiel Anämie, Blutarmut, das ist eine Folge, aber auch Nierenkrankheiten. Auch beim Krebs läuft diese Sauerstoffsteuerung oft falsch. Der Krebs, der täuscht vor, dass er zu wenig Sauerstoff hat und der Körper gibt ihm noch mehr Sauerstoff und so funktioniert dann das Krebswachstum, was natürlich nicht stattfinden soll. Also da läuft etwas falsch in diesem Sauerstoffkontrollsystem und dieses System ist durchaus kompliziert und das haben die Wissenschaftler teilweise schon in den 90er Jahren, aber dann auch noch danach erforscht und haben herausgefunden, wie das im Einzelnen als kompliziertes Netzwerk funktioniert.
Aber wenn ich Sie richtig verstehe, hat man rausgefunden, wie das funktioniert, also sozusagen den Mechanismus, aber wie man in diese Regulierung eingreifen kann, um dann tatsächlich heilend zu wirken, also wie man da zum Beispiel Fehlsteuerungen rückgängig machen kann, das wäre dann der nächste Schritt erst.
Das wäre der nächste Schritt, aber das Nobelkomitee geht eigentlich immer so vor. Was ist die grundlegende Entdeckung? Der Schritt, wenn man das System kennt, wie man dann eingreift, ist dann zumindest intellektuell natürlich der einfachere, wenn man das System einmal kennt. Und deshalb werden sehr häufig Grundlagenforscher ausgezeichnet. Und das war in diesem Fall auch wieder so. Danachher zeigt sich dann erst in Tierversuchen und mit viel Versuch und Irrtum und natürlich auch in klinischen Studien am Menschen, wie man in dieses System eingreifen kann. Das hatten wir ja bei der Immuntherapie gegen Krebs, die letztes Jahr ausgezeichnet wurde auch. Die erste Idee ist schwierig und das ist die intellektuelle Leistung. Die möchte man honorieren und das ist eben Grundlagenforschung. Und das Praktische, so hofft man dann und oft klappt es, leider nicht immer, das kommt dann sozusagen fast von selbst oder sagen wir mal durch sehr viel Fleißarbeit.
Jetzt habe ich vielleicht einen Moment nicht genau zugehört. Haben die drei zusammengearbeitet oder nicht? Haben Sie es schon gesagt?
Es waren also drei unterschiedliche Forschergruppen, wobei zwei, Peter Radcliffe in England und Greg Semenza in den USA, an einem ähnlichen System gearbeitet hatten. Sie hatten beide zum Beispiel mit dem EPO-Gen zu tun. Mhm. EPO kennt man ja vielleicht als Dopingstoff aus dem Sport. Also das ist ein Stoff, der tatsächlich den Sauerstoffgehalt im Blut kontrolliert. Und da haben die beiden dran gearbeitet. Unabhängig davon hat William Kalin in den USA gearbeitet. Mhm.
Wir haben vorhin, Caroline Fetscher und ich, so über den Nimbus des Nobelpreises an sich gesprochen. Was haben Sie denn für einen Eindruck? Werden diese Namen in unserem Gedächtnis haften bleiben? Werden wir nächstes Jahr noch wissen, wer diese drei sind und wie sie genau heißen?
Ich glaube eher nicht. Aber natürlich, die Fachwelt wird wissen, es ist diese Regulation des Sauerstoffs, die da ausgezeichnet wurde. Und vielleicht ist das auch eine Tendenz in den letzten Jahren, dass man immer so Gruppen und Fachrichtungen ehrt. Man ist zwar noch nicht so weit, wie Sie eben richtig gesagt haben, dass man Teams auszeichnet, aber man nimmt drei führende Köpfe einer Forschungsrichtung. Und dann weiß man schon, letztes Jahr war das Immunsystem dran, da muss doch dieses Jahr was anderes dran. Ich habe mal aufs Nervensystem getippt, war es nicht, sondern jetzt ist es eben das Sauerstoffversorgungssystem. Und das geht also eher in die Richtung, ja, man sucht sich aus, welche Forschung ist medizinisch bedeutsam, was zeichnen wir aus? Und die Namen sind dann vielleicht heute schon zweitrangig. Also da sind ganz selten Stars der Wissenschaft dabei. Bekannter als Namen sind ja oft die umstrittenen Forscher und die bekommen oft keinen Nobelpreis, sondern eher wirklich die, die im Hintergrund wichtige Arbeit geleistet haben. Und dann passiert es eben, wenn die nachher nicht so häufig auftauchen in den Medien, dann hat man sie ein Jahr später schon wieder vergessen.
Bis aber auf Watson und Crick vielleicht.
Genau.
Kommt das Nervensystem vielleicht nächstes Jahr dran.
Das kommt sicher bald mal wieder dran. Es war ja auch schon öfter dran, aber das Nervensystem ist natürlich sehr wichtig. Und da gibt es eben auch neue Entdeckungen in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und da gibt es wirklich ein ganze Dutzende Wissenschaftler, wo ich sagen würde, ja, durchaus verdient. Interessant ist natürlich, dass da gerade auch in der Medizin, aber noch mehr in Chemie und Physik, wenig Frauen dabei sind. Es ist auch diesmal wieder 3 Männer aus den bekannten Elite-Universitäten der USA und England. Das war schon sehr häufig in den letzten Jahren der Fall. Also da ist sicherlich noch einiges auch an Modernisierung notwendig. Vielleicht einfach, indem man die Komitees verändert, indem da einige Leute reinkommen, die mehr einen Blick von außen haben und nicht so intern die Preise vergibt.